Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir sind bei einem weiteren Gespräch in unserer Reihe, in der wir uns mit Menschen aus der Wissenschaft unterhalten über Bezugspunkte zum Thema Computerspiel. Und heute habe ich den Tim Wulff zu Gast. Der ist Medienpsychologe, derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Mannheim, promoviert gerade an der Universität Köln. Und das zum Thema Mediennostalgie. Und ich wusste überhaupt nicht, dass es sowas wie Mediennostalgie tatsächlich als Forschungsbereich gibt. Und deswegen bin ich sehr froh, den Tim Wulff heute hier zu haben. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die schöne Einleitung.
Jetzt bin ich mal gespannt. Also was genau muss ich mir unter Mediennostalgie vorstellen und was ist das für ein Forschungsbereich?
Ja, die Frage ist natürlich sehr groß formuliert. Mediennostalgie beschäftigt sich mit der Frage, wie Medien oder die Erinnerung an bestimmte Medieninhalte uns als Menschen heute noch Bedeutsamkeit schenken können, in der Form, dass wir uns an die Vergangenheit erinnert fühlen, damit bestimmte Gedanken, Menschen und Situationen assoziieren und dadurch eine besondere Gratifikation für die Gegenwart erhalten in Form dieses Gefühls von Nostalgie. Das ist einzuordnen in die medienpsychologische Forschung, einerseits natürlich in die Gratifikationsforschung und eben auch in die Emotionsunterhaltungsforschung.
Das heißt also, wenn ich heutzutage da sitze und wehmütig an alte Spiele zurückdenke und mir sage, ach Mensch, früher waren Spiele doch eigentlich besser als heute, ist das ein Effekt von Mediennostalgie?
Es ist auf jeden Fall ein Effekt, der von der Mediennostalgie irgendwo herzehrt, also der davon Zuspruch erhält. Natürlich gibt es noch andere Dinge, die dieser Auffassung beitragen, zum Beispiel, dass es früher einmal weniger Auswahl gab und viele natürlich auch die Geburtsstunde des Videospiels mitbekommen haben, die heute im Erwachsenenalter sind. Das heißt, sie haben eben diesen, früher war das eben noch was viel Besonderes. Da gab es nicht so viel Auswahl und da war das, diese Selbstwirksamkeit zu spüren, eben noch was anderes, woran man sich jetzt heutzutage schon gewöhnt hat. Dass die Spiele früher besser waren, objektiv, das wage ich nicht zu bewerten. Oder ob sie mit mehr Liebe produziert wurden von Entwicklerseite, sage ich mal. Dass die in einem positiveren Licht bestehen, in dieser früher war alles besser Haltung, das ist sicherlich, wie gesagt, ein Effekt, den die Mediennostalgie oder die Nostalgie, die an diese Erfahrung, die man früher mit Medien gesammelt hat oder mit Computerspielen im Speziellen, befeuert.
Wo kommt dieser Effekt her? Also ist das etwas, jetzt als Laie würde ich gleich erstmal annehmen, das ist die Erinnerung an die glückliche Kindheit, da war noch alles viel einfacher, die Eltern haben sich um viele Dinge gekümmert, man hatte nicht so viele Sorgen und da man damals nun mal auch Computerspiele gespielt hat, ist da so eine Erinnerung an eine bessere Welt mit verknüpft. Ist das eine Ursache und welche gibt es da noch?
Da gehe ich jetzt erstmal weg von Medienseite und beantworte diese Frage speziell auf Nostalgie hin, weil es speziell zu der Mediennostalgie eben noch keine konkrete Forschung gibt, beziehungsweise ich eben an dieser Forschung arbeite, diese beiden Ansätze miteinander zu verknüpfen. Und allgemein zeigt sich für Nostalgie, dass wenn wir uns an bedeutsame Ereignisse und Menschen erinnern, die uns nahegestanden haben, wir nostalgisch werden. Das kann unterschiedliche Auslöser haben. Also es gibt sowohl interne als auch externe Faktoren, die dafür sorgen, dass ich diese Gedanken an die Vergangenheit richte und dadurch nostalgisch werde. Also das kann sowas sein wie ganz allgemein negativer Status. Dieser negative Status kann sich zum Beispiel in Einsamkeit manifestieren oder auch in einer Suche nach Sinnhaftigkeit im Leben. Es gibt aber auch externe Faktoren, also zum Beispiel sowas wie Musik oder auch Geschichten, Narrative, die uns an etwas Vergangenes erinnern, die dann letztendlich als Auslöser von Nostalgie gesehen werden können. Und ganz allgemein erfüllt dieser Zustand von Nostalgie psychologisch drei wesentliche Funktionen. Das ist einmal eine self-oriented function, also eine Funktion, die unser Selbst stärkt, da wir eben ein Stück weit zu uns zurückkommen. Dann ist das eine existential function, also eine Funktion, die unser Leben als bedeutsam erscheinen lässt, und eine social function, also eine soziale Funktion, die uns eben mit einem gewissen Gefühl von Verbundenheit bereichert. Also um zurückzukommen auf den negativen Status als Auslöser in der Manifestation von Einsamkeit, empfinden wir dadurch Nostalgie, und Nostalgie wiederum sorgt dann dafür, dass wir uns mit bedeutsamen Menschen aus unserer Vergangenheit verbunden fühlen und hebt damit oder arbeitet damit diesem negativen Status der Einsamkeit entgegen.
Das heißt also, ich werde automatisch empfänglicher und ich suche vielleicht auch solche nostalgischen Erfahrungen, wenn ich jetzt vielleicht gerade unglücklich bin oder wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich eine starke Gruppenzugehörigkeit habe und so weiter. Aber das heißt nicht umgekehrt automatisch, dass wenn ich irgendwelche nostalgischen Erfahrungen suche, dass ich deswegen zwangsläufig einsam sein muss oder dergleichen, richtig?
Genau, also das hat die Forschungsgruppe um die psychologische Wirkung von Nostalgie in Südengland in mehreren Studien herausgearbeitet. Also in einer Studie haben sie zwei Versuchsgruppen gehabt und die eine haben sie über eine Manipulation einsam gestimmt und die andere haben sie nicht einsam gestimmt. Und danach haben sie eben erfasst, was für Gedanken diese Menschen haben. Und die Menschen in der einsam gestimmten Gruppe, die haben eben mehr Gedanken an ihre Vergangenheit gerichtet. Das heißt, im ersten Schritt haben sie schon mal gezeigt, okay, jemand, der sich einsam fühlt, hat mehr Gedanken an die Vergangenheit, wird also dadurch auch wahrscheinlich nostalgischer. Dann haben sie im zweiten Schritt zwei Gruppen gehabt und haben der einen Gruppe gesagt, sie soll sich an ein ordinäres Ereignis aus ihrer kürzlichen Vergangenheit erinnern und der anderen Gruppe haben sie gesagt, sie sollen sich an ein bedeutsames Ereignis aus ihrer Vergangenheit erinnern, was sie nostalgisch macht und haben gezeigt, dass diese nostalgische Gruppe sich danach eben verbundener gefühlt hat oder geliebter im Sinne von Connectedness, also ich fühle mich mit anderen Menschen verbunden, ich fühle mich geliebt, das sind dann solche Fragen im Fragebogen und die haben eben gezeigt, dass die Nostalgiegruppe diese Fragen stärker beantwortet, also ein stärkeres Gefühl hat, sich gerade mit anderen Menschen verbunden zu fühlen. Und daraus schließen wir eben, dass einerseits dieser Social Threat der Einsamkeit dazu führt, dass man seine Gedanken an die Vergangenheit richtet. Diese Gedanken erzeugen dann Nostalgie, da ich mich wieder mit nahestehenden Menschen verbunden fühle, vielleicht mich erinnere, wie das damals war, mit meinen Freunden, meinen Eltern vielleicht, auch wenn ich das Abi geschafft habe oder einen Abschluss an der Uni, gemeinsam mit anderen, dann kommen mir diese Menschen alle wieder ganz nahe und das nimmt mir diese Einsamkeit, weil ich doch irgendwo weiß, dass ich in einer sozialen Gruppe drin stecke.
Heißt das umgekehrt, dass ich das quasi so als Indikator für mich selber benutzen kann, dass wenn ich mich nostalgisch fühle, dass ich vielleicht gerade einsam oder unzufrieden bin?
Es gibt, wie gesagt, ganz unterschiedliche Auslöser für Nostalgie. Also das kann ein negativer Status sein. Es kann aber auch einfach sowas wie Langeweile sein. Es gibt da zahlreiche Dinge, die uns nostalgisch stimmen, auch solche, die wir vielleicht gar nicht bemerken. Ein besonderer Geruch beispielsweise. Das berichten ganz viele Menschen, dass es so einen Geruch gibt, der nach Oma riecht. Und das macht dann natürlich auch nostalgisch, wenn man daran denkt, wie man früher irgendwie ins Haus von der Großmutter gekommen ist. Oder auch Geschmäcker können einen nostalgisch stimmen. Also wenn ich jetzt gerade merke, oh, ich habe so viele Gedanken an die Vergangenheit, dann muss das nicht heißen, dass ich mich gerade schlecht fühle. Es kann auch sein, dass ich gerade irgendwas auf meinem Weg gerochen habe, geschmeckt habe. Es gibt auch eine Studie, die belegt, dass kalte Temperatur zu nostalgischen Gedanken führt. Also es ist auf keinen Fall dann zurückzuführen auf gerade die Einsamkeit. Wenn man sich einsam fühlt und es dann bemerkt, dann ist es vielleicht ein Indikator dafür, dass diese Vermutungen stimmen und das, was die Forschungsgruppe gezeigt hat, auch Hand und Fuß hat. Aber man sollte jetzt nicht, wenn man sich nostalgisch fühlt, denken, okay, ich bin gerade einsam im Leben. Das wäre sicherlich der falsche Ansatz.
Das erklärt ja dann auch gleich so ein bisschen ein anderes soziales Phänomen, nämlich dieses gemeinsame Erinnern. Also im Fernsehen laufen ganz viele Shows über die 80er Jahre und auch im Computerspielebereich kennen wir das, dass es sehr, sehr viele Retro-Formate gibt. Und da geht es gar nicht so sehr darum, dass der Spieler das ursprüngliche Spiel selber nochmal spielt, sondern dass Leute darüber sprechen und man sich gemeinsam an das Spiel und vielleicht sogar an die damalige Zeitperiode erinnert. Ist das auch etwas, was dieses Gefühl von Zusammengehörigkeit schafft, weil man als Gruppe diese gemeinsame Erinnerung teilt?
Genau, also auf dieser Seite sind wir dann wieder auf der Seite der Medien, die noch weitgehend unerforscht ist. Aber das wäre im Prinzip auch die Argumentation, die ich verfolge, dass Medien quasi, ich nenne es jetzt mal, soziale Artefakte sind. Und diese sozialen Artefakten, die bilden uns als Teil eines sozialen Gefüges ab. Sei es jetzt eine Generation, die mit etwas aufgewachsen ist, zum Beispiel mit Pokémon in den 90ern und jetzt auf die Straßen geht, um kollektiv Pokémon Go zu spielen und eben auch wahrzunehmen, dass man Teil dieser Generation ist. Es kann allerdings auch das Medium als Artefakt so etwas erzeugen wie ein Fandom. Also wenn ich sowas nehme wie Harry Potter, wo jetzt Fortsetzungen, Buch und Kinofilm erscheinen, auch da zeigt sich dann eben, dass man Teil eines Kollektivs ist und diese soziale Gruppe eben auch diesen Verbundenheitsaspekt mit sich bringt. Das heißt, wenn ich mich an Pokémon erinnere, dann erinnere ich mich zeitgleich eben auch daran, wie ich vielleicht Pokémon-Karten in der Schule getauscht habe oder wie ich mit Freunden gemeinsam die Serie geschaut oder das Spiel gespielt habe.
Das konkrete Medium, um das es geht, ist das wichtig sozusagen für diese Sinnstiftung oder diese Identitätsstiftung innerhalb der Gruppe? Also braucht das ein bestimmtes Charakteristikum oder taugt jedes mögliche Medium dazu, solange es eben ja, ein gewisses Alter hat und vielleicht auch die nötige Verbreitung hatte, damit sich möglichst viele Menschen gemeinsam daran erinnern können?
Also ich würde in dem Zusammenhang vor allem zwei Dinge hervorheben. Das erste ist der Kontext. Also wenn ich Spiel X spiele und dieses Spiel durfte ich als Kind zu Hause nicht spielen, sondern habe das immer bei meinem Freund oder bei meinem Onkel oder bei meinen Großeltern meinetwegen gespielt, dann verbinde ich damit etwas Spezielles, nämlich diese Menschen, die damit im Kontext liegen. Das liegt eher so außerhalb des Mediums und dieser Kontext macht dieses Spiel für mich in Anführungszeichen irgendwo bedeutsam. Das heißt, wie gesagt, ich verbinde etwas damit. Und auf der anderen Seite habe ich den Inhalt oder ich nenne es mal eine persönliche Bindung zu dem Spiel oder dem Inhalt. Und das macht das Spiel für mich zu etwas Besonderem. Das kann sein, dass vielleicht die Narration des Spiels irgendwas mit mir zu tun hat oder dass ich mich besonders gut mit einem Charakter identifizieren kann, dass es mir eben im Gedächtnis hängen bleibt und auch diese Geschichte irgendwo, dass ich mich da reinbringe.
Ich habe jetzt im Vorfeld unseres Gesprächs mal so ein bisschen über Mediennostalgie nachgelesen und habe dort gesehen, dass unter anderem die zugrunde liegenden Medien als sogenannte Basistexte bezeichnet werden. Und da hatte ich sofort eine Assoziation mit der Bibel. Also um den Kontext kurz herzustellen, in den Text ging es halt darum, dass man gesagt hat, also es braucht sozusagen einfach so etwas, das jetzt dann im Zentrum dieser gemeinsamen Erinnerung steht. Und da erinnert sich eine Gruppe gemeinsam dran und dadurch ist es dann auch wieder identitätsstiftend für die Gruppe, weil sie eine gemeinsame Erfahrung teilen. Also in dem Fall zum Beispiel ein Computerspiel, das haben alle in der Gruppe gespielt und man erinnert sich gemeinsam daran, ach, dieses Rätsel war so schwer und mein Gott, wir hatten so viel Arbeit noch mit der Installation damals, weil die Technik war ja noch so krude und. Und mich würde jetzt aber interessieren, gibt es da Parallelen? Also in so einen Basistext im Falle einer Religion, wie eben zum Beispiel die Bibel im Christentum, das ist ja auch eine gemeinsame identitätsstiftende Grundlage. Ist so eine Parallele zulässig oder gehe ich da jetzt zu weit?
Ich muss der Beantwortung der Frage vorwegschalten, dass ich mich mit der Psychologie von Religion nicht gut auskenne. Daher fällt es mir schwierig, diese Frage objektiv zu beantworten und mit der Beantwortung in jeder Hinsicht irgendwie glücklich zu sein. Ihre Assoziationen und ihre Parallelen erscheinen durchaus schlüssig, denn auch eine Religion kann ja als eine, ich sag mal, psychologische Ressource irgendwie fungieren, dass man eben den Glauben hat, der einen zusammenhält, eben auch die Gemeinschaft, die Glaubensgemeinschaft, die mit der man sich verbunden fühlt und mit der man einem Ideal hinterherläuft. Ein großer Unterschied, den ich jetzt gerade sehe, besteht darin, dass die Religion natürlich nach irgendwas Speziellem strebt. Also nach den Lehren, die Bibel eben zugrunde legt. Deswegen würde ich sagen, dass Videospiele als ein Basistext eher dafür sorgen, dass sich eine Community bildet. Aber diese Community verfolgt kein festes Ziel, was irgendwo manifestiert ist. Es gab keinen Videospiel-Papst im wahrsten Sinne des Wortes, der mal gesagt hat, ihr müsst alle Spiele gespielt haben, durchgespielt haben, damit ihr heilig werdet oder etwas in der Art.
Das verstehe ich. Bei mir, ich wollte das jetzt auch nicht quasi vollumfänglich gleichsetzen, sondern einfach nur fragen, ob halt bestimmte Charakteristika da vielleicht durchaus vergleichbar sind. Es sind ja auch ab und zu Effekte sichtbar, wenn man sich die Diskussionen in dem Videospielkosmos anschaut, wo man nicht umhinkommt, den Leuten ein gewisses Sendungsbewusstsein zu unterstellen, weil sie zum Beispiel Community-Mitglied sind von irgendeinem bekannten Titel und andere Leute davon überzeugen wollen, dass der nun mal der Beste oder der Bessere ist. Oder auch, dass man auf das Werk, also auf den Basistext nichts kommen lässt sozusagen und den dann gegen vermeintliche oder auch tatsächlich stattfindende Kritik und Anwürfe von außen verteidigt oder das Gefühl hat, ihn verteidigen zu müssen. Das sind Parallelen, die mir da automatisch in den Kopf geschossen sind.
Ja, das ist auch richtig, beziehungsweise es ist auch belegt für die Videospiele. Gerade was First-Person-Shooter-Games angeht, gibt es eine Studie von Knäher und Kollegen, die eben zeigen, dass Videospieler Strategien entwickeln, um sich gegen negative Vorurteile und Stereotype abzusichern. Also eben diese Vorurteile nicht an sich herankommen zu lassen. Wenn jetzt jemand sagt, Killerspiele machen dich aggressiv, dann wird das erstmal eben abgewehrt. Und dafür sorgt eben auch dieses Kollektiv, diese Gemeinschaft, die sich ja auch irgendwo dagegen verteidigen muss.
Wir haben ja selber in unserem Podcast auch eine Reihe, wo wir über ältere Spiele sprechen, wo es auch teilweise darum geht, dass wir uns dann also gemeinsam als Podcaster an unsere Erfahrungen mit dem Titel erinnern und vielleicht auch so ein bisschen den historischen Kontext herstellen. Und davon gibt es relativ viel da draußen inzwischen. Jetzt, was mich interessiert, wenn man selber zurückgeht und diese alten Titel nochmal spielt, dann wird man häufig mit sehr vielen unschönen Wahrheiten konfrontiert. Die Grafik, die hat sozusagen noch eben diese nostalgische Anmutung, mit der ist man meistens dann sogar vielleicht noch ganz glücklich, aber ganz viele von den Problemen oder auch viele von den Designentscheidungen, die damals getroffen wurden bei den Spielen, gerade bei sehr alten Spielen, die vielleicht noch auf Automatenspiele zurückgehen und die dann halt einen sehr, sehr hohen Schwierigkeitsgrad haben, damit man möglichst viele Münzen nachwerfen muss, das sind Dinge, die hat man verdrängt. Und wenn man das Originalwerk dann wieder spielt, sogar auf der Originalkonsole, dann stellt man häufig fest, ja Mensch, das ist heute gar nicht mehr so toll. Ist deswegen vielleicht sogar das gemeinschaftliche Erinnern, also einfach nur darüber zu sprechen und zu reminiszieren, am Ende für den Spieler wertvoller, als wenn er diese ursprüngliche Erfahrung selbst nochmal aufsucht?
Das ist eine sehr gute Richtung, die Sie da einschlagen. Das ist auch eine der Richtungen, die ich gerne innerhalb meiner Forschung einschlagen möchte. Und zunächst einmal vorgeschaltet, ich würde davon ausgehen, da sich eben gezeigt hat, dass sowohl das Hören von Musik, die für einen bedeutsam ist, als auch das Schauen von Film- und Videospiel-Trailern, die man als Kind gesehen und gespielt hat, einen nostalgisch machen, dass eben auch das Spielen von solchen Spielen einem ersten Schritt einmal nostalgisch stimmt. Natürlich ist diese, ich sag mal, Glorifizierung von diesen alten Inhalten, das legt so einen schönen Schleier darauf und schiert eben die Sehnsucht, dass man eben dieses Spiel wieder spielen möchte. Und auch diese Debatten, dass man gemeinsam darüber diskutiert. Wenn es jetzt in die konkrete Rezeptionssituation geht, würde ich auch davon ausgehen, dass man zunächst einmal nostalgisch wird und dieses Gefühl hat. Das kann aber durchaus abgelöst werden von einer gewissen Frustration, dass die Erinnerung, die man an dieses Spiel hatte, gar nicht so wieder aufleben kann oder aufleben wird, wenn man das nun spielt aus den von Ihnen genannten Gründen, dass es eben viel schwieriger ist als gedacht oder dass die Story vielleicht doch eine andere war oder abweicht von dem, an das man sich erinnert, kann natürlich dann auch in eine gewisse Art von Frust umschlagen. Ich würde aber davon ausgehen, dass das erst in einem zweiten Schritt passieren würde. Also im ersten Schritt würde man sich erstmal freuen, dass man wieder zu diesem Inhalt zurückkommen kann, zu dem man eine besondere Beziehung aufgebaut hat, den man als besonders bedeutsam für sich auch empfindet und dann vielleicht im zweiten Schritt nochmal überdenkt, ob das nun immer noch die gleiche Bedeutung für einen hat oder ob man sagt, das ist für mich von Bedeutung, aber eher in der Vergangenheit. Heute in der Gegenwart ist für mich etwas anderes von Bedeutung.
Kann so eine nostalgische Erinnerung überhaupt existieren ohne einen konkreten sozialen Kontext dazu? Also Sie haben ja vorhin schon gesagt, es gibt sozusagen dabei immer zwei Ebenen. Einmal das Spiel an sich, aber dann eben auch das, was drumherum geschehen ist, mit wem man das gespielt hat, wo man gewesen ist, als man das gespielt hat oder vielleicht auch in welcher Lebenssituation man sich da befunden hat. Ich kann das nochmal vielleicht illustrieren. So, ich habe selber eher fragmentarische Erinnerungen an Spielmomente, die bei mir als irgendwas Besonderes hängen geblieben sind. Vielleicht, weil sie besonders effektiv inszeniert waren oder weil es eine besonders überraschende Wendung gab oder weil ich irgendeinen besonderen Erfolg in dem Spiel errungen habe. Aber dann gibt es eine andere Kategorie von Spielen, wo es gar nicht mal so sehr um diese konkrete Spielsituation geht, sondern tatsächlich eher um ein Erlebnis in einem sozialen Kontext, weil ich halt mit meinem Bruder irgendwas gespielt habe und dann ist irgendwas passiert in dem Spiel, aber auf dem gab es dann eine Reaktion zwischen uns beiden und das ist dann eigentlich der Kern dieser Erinnerung und das Spiel ist nur ein Vehikel. Und wenn ich zwischen diesen beiden Kategorien jetzt aus dem Bauch raus entscheiden sollte, würde ich tatsächlich eben eher immer diejenige als eine nostalgische Erinnerung klassifizieren, wo es eben diesen sozialen Kontext gibt. Das andere sind halt natürlich auch Erinnerungen. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt aus dem FF heraus sagen könnte, irgendeine davon hat so einen nostalgischen Charakter. Und deswegen würde mich halt interessieren, ist das tatsächlich so, dass die zumindest die nostalgische Erinnerung eben meistens verknüpft ist mit irgendeinem sozialen Erlebnis?
Also Nostalgie ist definiert als fundamentale soziale Emotion. Also sie hat immer diesen sozialen Aspekt. Sei das jetzt, dass ich mich an etwas erinnere, was ich alleine errungen habe, also ein Achievement. Es wird immer eingebettet in Soziales. Und jetzt, wo Sie es auch etwas ausdifferenziert haben, ist es eine sehr spannende Fragestellung. Ich könnte die Ihnen in ungefähr 1 bis 2 Monaten wahrscheinlich etwas detaillierter auch mit einer Datenlage entsprechend beantworten, da ich momentan mit Kollegen aus den USA ein Projekt durchführe und genau dieser Frage nachgehe. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich ohne Daten noch keine Auskunft geben.
Dann müssen wir Anfang des nächsten Jahres einfach nochmal sprechen, glaube ich. Stelle ich nochmal eine andere Frage. Und zwar ein Spiel, das in irgendeiner Form, und jetzt nehmen wir mal die visuelle Gestaltung als das tragende Beispiel, weil das sieht man, finde ich, am häufigsten, das meinen nostalgischen Nerv trifft, hat es das automatisch einfacher bei mir? Verzeihe ich dem mehr, weil es diese nostalgische, emotionale Komponente mitbringt?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Nostalgie in diesem Kontext kann natürlich als eine, wie ich eingangs gesagt habe, als eine zusätzliche Gratifikation irgendwie funktionieren. Also ich kaufe ein Spiel heute, die Kaufentscheidung lasse ich jetzt nochmal komplett unbeeinflusst und nun ist es wie ein aktuelles Spiel und hat zusätzlich eine Aufmachung, die mich nostalgisch stimmt, dann würde ich davon ausgehen, dass dieser Nostalgiefaktor eben eine zusätzliche Gratifikation ist für mich, wenn ich es vergleiche mit einem ähnlichen Spiel, was diese Aufmachung nicht hat, was vielleicht ein bisschen aktueller ist. Wahrscheinlich würde ich, wenn ich die Grafik bewerten sollte, würde ich dann bei der neueren Grafik sagen, die Grafik ist besser. Und wie Sie sagen, wenn es bei mir Nostalgie auslöst, würde ich dem anderen Spiel das auch verzeihen und würde sagen, ich finde es so auch gut auf eine andere Art und Weise. Ich denke, entscheidender als der visuelle Inhalt ist vielleicht das, was ich an inhaltlicher Bedeutung mit dem Spiel aufgebaut habe. Also wenn ich mir anschaue, dass gerade die Titel in der Nintendo-Reihe von Super Mario bis The Legend of Zelda sich, wann immer da ein neues Spiel irgendwie rauskommt, sehr gut verkaufen, würde ich sagen, dass das eben ein Faktor darstellt, dass man sagt, das kenne ich noch von früher oder natürlich kann es auch die Möglichkeit haben, dass ich weiß, das erfüllt gewisse Qualitätsstandards oder ich weiß, ein Super Mario macht mir eigentlich immer Spaß, wenn das neu rauskommt. Das kann ich gut kaufen. Das ist dann natürlich auch eine gewisse Marke, die ich dann mit erwerbe. Aber auch da würde ich sagen, dass diese inhaltliche Einstellung gegenüber dem Spiel mich dazu bringt, mich letztendlich für das Spiel zu entscheiden.
Wenn man sich die Geschichten anhört, die Leute erzählen, also aus der Frühzeit der Computerspiele. Was gerne auch dabei zur Sprache kommt, ist das, was ich vorhin schon erwähnt habe. Zum Beispiel, welch ein Aufwand teilweise betrieben wurde, um Spiele überhaupt zum Laufen zu bringen. Gerade zum Beispiel so auf den frühen PCs, wo man dann für jedes Spiel eine eigene Bootdiskette hatte. Man musste selber in der AutoExec-BAT und in der HiMemSys noch irgendwelche Einträge feintunen, damit das Spiel hinterher genügend Speicher zur Verfügung hat und so weiter. Und das sind Dinge, die waren damals eigentlich extrem lästig. Und man war eigentlich auch sehr froh, als das dann endlich aufgehört hat. In der Erzählung wird aus sowas dann quasi dann häufig so eine, ich sag mal, eine heroisierte Version des Ganzen, wo man dann sagt so, ja, aber hier damals, da musste man sich noch richtig mit diesem Gerät, mit dem Computer auseinandersetzen, wo ich immer so für mich zumindest so ein bisschen die Theorie hatte, dass das auch Teil davon ist, erstens eben innerhalb dieser Gruppenidentität zu sagen, ich habe das mitgemacht, ja, wir sind alle quasi gemeinsam durch den Krieg gegangen, das wissen wir noch. Und auf der anderen Seite aber auch natürlich, das ist so eine Erzählung von Kompetenz damals und was vielleicht so ein bisschen in Richtung Elitenbildung geht. Damals, wir waren noch so die richtigen Spieler, wir mussten noch all diese Dinge machen und wir haben das hingekriegt und heutzutage, die Kinder sind ja alle verweichlicht. Kommt das daher? Ist das auch ein identitätsstiftendes Merkmal und ist das etwas, was man im Nachgang verklärt zu einer Geschichte davon, wie gut man in der Lage war, solche Geräte zu beherrschen?
Ich denke, da kommen viele Punkte zusammen. Zum einen gab es damals noch die Möglichkeit für einen Laien, der sich dafür interessiert hat und da ein gewisses Know-how auch reinstecken wollte, sich das anzueignen, die Möglichkeit überhaupt zu verstehen, wie das funktioniert. Heutzutage gibt es Studiengänge, die sich mit Videospielentwicklung auseinandersetzen. Und für einen Laien, der diese Studiengänge nicht besucht, nicht informatisch irgendwie keinen Hintergrundwissen hat, der wird es nicht verstehen. Deswegen kommt vielleicht auch zu dieser Annahme, dass die heutigen Kinder irgendwie verweichlicht sind, weil eben die Möglichkeit eigentlich schon gar nicht mehr besteht, das zu verstehen. Zum anderen Teil der Frage mit der Nostalgie, natürlich, wenn ich mit Freunden da irgendwie dran rumgebastelt habe, dann ist das eine soziale Erinnerung, die ich daran teile und die das Ganze für mich wiederum besonders macht. Allerdings sind nostalgische Erinnerungen eigentlich immer idiosynkratisch. Also alles, was dem Bedeutung gibt, ist einzigartig. Das heißt, ich habe etwas erlebt und ich habe etwas auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen. Die Menschen, die in meiner Umgebung sind, haben das auch erlebt, aber sie haben es wahrscheinlich ein bisschen anders wahrgenommen noch. Dass dieser Prozess, dass ich etwas mit Freunden gemeinsam gebastelt habe, für mich in einem ganz besonderen Licht auftaucht. Und ich sehe dann natürlich bei Kindern heute, dass die genau dieses Licht gar nicht mehr wahrnehmen können, was ich natürlich schade finde, weil meine Erfahrung, die ich damit gemacht habe und die für mich so bedeutsam ist, die kann jemand heutzutage genauso erleben. Das heißt, da geht irgendwas verloren dadurch, dass die Technik einen Fortschritt gemacht hat. Und Kinder heutzutage werden vielleicht eine bestimmte Erfahrung mit Videospielen machen, die dann schade finden, wenn die nächste Generation genau diese Erfahrung nicht mehr machen kann. Vielleicht empfinden die das Einstecken von Ladekabeln und Einrichten von Controllern, was man heute auch immer noch machen muss, ähnlich später mal wie heute die Generation davor, die das Rumdoktern am Gerät eben so bedeutsam empfindet. Und eine spätere Generation muss einfach nur noch das Päckchen von Amazon auspacken und auf Go drücken und dann haben sie ihre Virtual Reality Brille mit der entsprechenden Umgebung funktionsfähig.
Die Funktion von Nostalgie, vielleicht wenn wir das nochmal auf den Punkt bringen können. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist Nostalgie etwas, was so ein bisschen in dem emotionalen Haushalt bei mir intern vielleicht auch für den Ausgleich sorgen kann. Also zum Beispiel, ich fühle mich einsam und dann erinnere ich mich an irgendetwas früher, als ich geborgen war im Schoße der Familie und das erinnert mich daran, dass da draußen diese Menschen sind, die mich lieben und dann fühle ich mich vielleicht am Ende ein bisschen weniger einsam. Also das ist im Grunde genommen erstmal eine positive Wirkung am Ende, die dabei rauskommt. Verstehst du das richtig?
Das ist soweit richtig.
Jetzt aber umgekehrt, kann das ja auch tatsächlich, wenn ich so eine nostalgische Erfahrung aufsuche, kann das ja auch durchaus, sage ich mal, deprimierend enden. Also nehmen wir mal an, ich spiele ein Spiel aus meiner Jugend und jetzt stelle ich fest, ich bin nicht mehr gut genug, meine Reflexe sind nicht mehr schnell genug, um das so gut zu spielen wie damals. Und das konfrontiert mich auf einmal mit dem Verlust meiner Kapazität im Alter. Ist Nostalgie so ein zweischneidiges Schwert?
Also ganz allgemein, so Nostalgie hat sich in der Forschung gezeigt, dass es eine komplexe Emotion ist. Also es ist im Prinzip eine Emotion, die aus ganz vielen kleinen Emotionen zusammengeschnitten wird. Das sind positive Emotionen, sowas wie Freude, Erleichterung, sowas wie Sanftmut, Unschuld, Wärme und einem positiven Affekt, aber eben auch gekoppelt mit einer gewissen Traurigkeit und früher war alles besser und es wird nicht mehr so sein, wie es früher war, auch so eine gewisse Art von Verlust und eben auch von Angst, dass sich alles ändert. Und diese Komplexität, bei der aber die positiven Teile überwiegen, gekoppelt mit so einer gewissen Sehnsucht, führen überwiegend zu diesen positiven Aspekten. Wie gesagt, wurde Nostalgie eben im Medienkontext noch nicht untersucht. Wenn ich das jetzt aber kurz mal diese Situation übertrage auf zum Beispiel, sagt man ja, dass die Kinder oder Heranwachsenden nach dem Abitur auf ihrem Wissenshöchststand sind. Wenn ich jetzt zurückdenke an mein Abitur und dann auch irgendwie damit konfrontiert werde, was ich jetzt alles an Wissen schon wieder vergessen habe, wie das mit den binomischen Formeln war und dass ich jetzt vielleicht auch seit dann kein Spanisch mehr gesprochen habe und mich eben konzentriert habe, irgendeine bestimmte Richtung einzuschlagen, auch dann wird eben dieser positive Effekt überwiegen, dass ich denke, ja, das war eine geile Zeit damals. Und selbst wenn ich jetzt ein Videospiel aussetze und merke, okay, ich bin ein bisschen ins Alter gekommen, ich habe nicht mehr so viel Training, bin ein bisschen langsamer geworden, habe nicht mehr die Reflexe, werde ich aber auch irgendwo in mir dieses, aber cool, ich konnte das mal, ich hatte mal die Reflexe, ich habe das Spiel mal besiegt, ich weiß das noch, ich bin viel weiter gekommen, wird auch dieser Teil in mir aufleben. Ich persönlich kann mir vorstellen, dass Nostalgie auch eine dunkle Seite hat, denn es ist ja nicht alles schwarz oder weiß, es ist meistens irgendeine Graustufe dazwischen. Und es liegt an der Forschung, diese Graustufen aufzudecken und anzugucken, in welchen Situationen vielleicht die Nostalgie auch in die schwarze Seite schlagen kann.
Und dann nochmal abschließend, damit wir so das Resümee perfekt haben, gibt es ein Profil für Menschen, die so besonders gerne nostalgische Erfahrungen aufsuchen? Also hätte der Retro-Gamer, wäre dem etwas Typisches eigen oder ist es einfach querbeet, jeder Mensch hat irgendeinen nostalgischen Anknüpfungspunkt und nun ist es eben zufällig aufgrund der Sozialisation beim Heranwachsen bei den Leuten, die vielleicht viel gespielt haben, häufig ein Computerspiel?
Es gibt tatsächlich individuelle Unterschiede, gerade was Persönlichkeitseigenschaften angeht bei Nostalgie. Zum Beispiel lässt sich da zeigen, dass Bedeutungssuche von Sinn im Leben, je mehr ich in meinem Leben nach einer Bedeutung suche, desto häufiger werde ich meinem Leben auch Bedeutung verleihen müssen, damit ich irgendwie ausgewogen bin. Und eine zweite häufig untersuchte Komponente ist der Bindungsstil, den ein Mensch hat. Also Menschen, die einen niedrigen Wert von Abwendung haben, dass die häufiger nostalgische Erinnerungen haben. Das hat sich eben in der Forschung gezeigt.
Heißt das, es gibt sozusagen vielleicht auch goldene Jahre im Leben eines Menschen für nostalgische Erinnerungen? Also gerade so diese Sinnsuche, das ist ja, was man vielleicht so in so einem Alter, wo auch so Midlife-Crisis oder sowas ein Thema ist, vermuten würde. Ist jemand im Alter so, keine Ahnung, um die 40 rum vielleicht besonders nostalgisch?
Es gibt seit kurzem, also von 2014, ist das ein Modell. Das ist das T-Bots-Modell, was davon ausgeht, dass Menschen Geschichten aufsuchen, um ihr Selbst ein Stück weit zu erweitern für einen kurzen Moment. Also ich steige in eine Geschichte ein, um meinen Alltag und dem Hier und Jetzt mal kurz zu entfliehen und Geschichten zu erleben, die ich tatsächlich nicht erleben kann, weil ich nicht Peter Pan bin und nicht fliegen kann oder nicht Harry Potter bin und nicht zaubern kann. Deswegen erweitere ich quasi mein Selbst, um diese Geschichte, um eben auch so einen Wunsch mal ausleben zu können. Die Autoren, das sind unter anderem Michael Slater und Kollegen, die gehen davon aus, dass gerade in der Zeit, wo sehr viele Ungewissheiten, also ich sag mal sowas in der Pubertät, im heranwachsenden Alter, auch wo viel Stress und viel Wandel irgendwie vorliegt, dass da vor allem solche Geschichten aufgesucht werden, um diesen Effekt zu erzielen, um das Selbst zu stärken, weil es sich eben auch mal entfliehen muss aus diesen stressigen Wandelzeiten. Und parallel zu diesen Annahmen könnte ich mir persönlich vorstellen, dass Nostalgie eine Möglichkeit gibt, um dem Hier und Jetzt zu entfliehen für einen kurzen Augenblick, um sich der Vergangenheit zuzuwenden, wo vielleicht noch andere Dinge möglich waren, wo ich noch andere Dinge konnte. Und auch das könnte man parallel zu dem genannten T-Bots-Modell daran ausrichten, dass gerade in Zeiten, wo es eben stressig ist, wo man sich vielleicht auch mit der Identität nicht sicher ist, dass man sich da zurückbesinnt und eben nochmal seine Wurzeln anguckt, die ja in der Vergangenheit liegen und dadurch auch Nostalgie in diesen Zeiten eine stärkere Rolle spielt.
Wunderbar. Meine Damen und Herren, das war's für dieses Mal. Das war Tim Wulff zum Thema Mediennostalgie. Herr Wulff, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Und wir haben es ja schon gehört, wir müssen im nächsten Jahr nochmal ein Update nachliefern. Ja, und ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Ich fand das total interessant und faszinierend und auch sehr bereichernd. Und wir hören uns im nächsten Monat wieder mit einer anderen Geschichte aus dem Bereich der Wissenschaft. Vielen Dank, dass ihr Unterstützer dieses Podcasts seid und bis dahin.